Ich erinnere immer, dass diese Reihe von Vorträgen eine Zusammenarbeit sind zwischen der Edi-Stein-Gesellschaft Österreich und den Karmeliten in Österreich. Ich bin selber Karmelit. Aber eigentlich sollte man sagen, dass es ja auch eine Zusammenarbeit mit der deutschen Gesellschaft ist. Also Edi-Stein-Gesellschaft ist das, weil oft sind die Vortragende aus der deutschen Edi-Stein-Gesellschaft, wie heute auch. Dr. Dennebaum ist im Vorstand der Deutschen Edi-Stein-Gesellschaft und es besteht ohnehin eine gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Schwesterngesellschaften, sagt man da. Ja, zum heutigen Referenten, Dr. Tonke Dennebaum, Privatdozent, also habilitiert, kann ich kurz sagen, dass wir schon uns sehr lange kennen aufgrund von Edi-Stein und eben er hatte ja auch mehrere Veranstaltungen für uns geleitet, angeboten, Vorträge oder ja, Teilnahme an unserer Fachtagung oder unserer Sommerakademie. Er ist 1974 in Mainz geboren und jetzt ist er wieder sozusagen nach Mainz, aber schon eine längere Zeit, nach dem Studium der Theologie, das auch in Münster und auch in Rom gewesen ist. Er war auch Sekretär von Kardinal Lehmann in Mainz und hat promoviert zum Thema Kein Raum mehr für Gott, wissenschaftlicher Naturalismus und christlicher Schöpfungsglaube. Und dann nach einer Zeit auch als Kaplan hat er habilitiert, wurde dafür freigestellt und habilitiert hat aber über Edi-Stein. Das Thema, der Titel der Habilitation ist Freiheit, Glaube, Gemeinschaft, theologische Leitlinien der christlichen Philosophie Edi-Steins. Und zurzeit ist er Regens des Mainzer Priesterseminars und Leiter des Pastoral- und Ausbildungsseminars für die Kapläne und Pastoralassistenten. Also Sie werden sehen, in ihm spricht ein, ja, wenn ich so ausdrücken kann, leidenschaftlicher Verehrer auch von Edi-Stein. Und ich freue mich, dass er bereit war, diesen Vortrag bei uns zu halten, berufen zum Leben aus seiner Gegenwart in Zusammenhang mit der Taufe und der Firmung Edi-Stein.
Im vergangenen Jahr ist die Taufe und Firmung Edi-Steins 100 Jahre her gewesen und ich möchte versuchen, so einige Dinge zusammenzutragen, die wir sagen können, dass wir ein bisschen zurückschauen können, auch verstehen, wie Edi-Stein sozusagen zugegangen ist auf ihre Taufe und wie sie das auch verstanden hat. Getauft wurde sie am Neujahrstag 1922, das ist am Sonntag gewesen, in der Kirche St. Martin in Bergzabern. Das ist die heutige Pfarrkirche der heutigen Pfarrei Heilige Edith Stein. Taufspender ist damals der Ortspfarrer von Bergzabern gewesen, Dekan Eugen Breitling. Und einen Monat später, am 2. Februar, dem Fest der Darstellung des Herrn, hat Edith Stein in der Privatkapelle des Speyerer Bischofs Ludwig Sebastian durch ihn die Firmung empfangen. Auf dieses Doppelereignis schauen wir heute miteinander zurück und fragen zunächst mal, wie es gekommen ist, dass Edith Stein Christin wurde, dann, was sie uns selbst über ihren Tauftag berichtet, wie sie die Sakramente von Taufe und Firmung theologisch verstanden hat und vor allen Dingen natürlich, was die Taufe geistlich für sie bedeutet hat. Dem kann man ziemlich gut nachgehen, ohne dass man viel spekulieren muss, denn es gibt eine ganze Reihe von Belegstellen im Schrifttum Edith Steins, in dem sie auf Taufe und Firmung Bezug nimmt. Das ist mal eine Kurzpassage in einem Brief aus der Zeit. Das kann mal ein einzelner Absatz sein, in einem Aufsatz vielleicht, oder auch ein ganzer Text, in dem sie sich mit Fragen des Glaubens und auch der Sakramente beschäftigt. Und so lässt sich insgesamt alles in allem gut rekonstruieren, welche Bedeutung die Taufe für Edith Stein gehabt hat und wie sie das Sakrament der Taufe theologisch und geistlich verstanden hat und wie sie es eingeordnet hat. Zum Einstieg möchte ich mit Ihnen ein kurzen Blick auf den Eintrag in das Bergzhabener Taufbuch werfen. Das ist vom Dekan Breitling persönlich eingetragen worden in schönster Handschrift. Natürlich ein Eintrag in lateinischer Schrift. Ich versuche Ihnen mal den Haupttext vorzulesen. Da heißt es: Anno Domini millesimo non gentesimo vigesimo secundo, die primo januarii, baptizata est Editha Stein, triginta annus nata, doctor philosophiae, nata die duodecimo octobris, anni millesimi octingentesimi nonagesimi primi in Breslau. Quae a judaismo in religionem catholicam transibit, bene instructa et disposita. In baptismo nomen Theresia Hedwig Aripit. Matrina fuit Dr. Hedwig Konrad, nata Martius, habitans in Bergzabern, testor Eugenio Breitling Parocus. Also übersetzt, im Jahre des Herrn 1922, am 1. Januar, wurde Edith Stein getauft, 30 Jahre alt, Doktor der Philosophie, geboren am 12. Oktober des Jahres 1891 in Breslau, die aus dem Judentum in die katholische Religion wechselte, gut vorbereitet und disponiert. Sie nahm den Taufnamen Theresia Hedwig an. Patin war Dr. Hedwig Konrad, geborene Martius, wohnhaft in Bergzabern, Zeuge Eugen Breitling, Pfarrer. Neben diesem Haupteintrag findet sich in dem Taufbuch seitlich und unterhalb noch einige weitere Anfügungen, sodass wir also nicht nur sozusagen die Firmung Edith Steins benannt haben, ihr Alter und ihren Beruf, sondern an der Seite auch den Namen ihrer Eltern, auch den Eintritt in den Kölner Karmel und die Seligsprechung im Jahr 1987 sowie die Heiligsprechung 1998. Das also komprimiert alles in diesen verschiedenen Einträgen ins Taufbuch, übrigens von Eugen Breitling, wunderschön mit Füller und lateinischer Sprache. Seligsprechung und Heiligsprechung hat dann der Pfarrer jüngeren Datums mit Kugelschreiber eingefügt. Der hat es sich ein bisschen einfacher gemacht. Aber es war auch nicht mehr so viel Platz gewesen. Was man aber schon erkennen kann, allein an diesem Taufeintrag, ist, dass offenbar Edith Stein, dass sich offenbar hinter diesem Taufeintrag ein bemerkenswertes Leben verbirgt. Und das möchte ich ein bisschen mit Ihnen entfalten. Edith Stein, das wissen Sie alle, stammte aus einer jüdischen Familie. Sie war Studentin und später wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Edmund Husserl und gehörte damit der phänomenologischen Bewegung an, die zur Zeit Edith Steins eben vor allem junge Menschen ihren Bann gezogen hat, weil es im Grunde der Eindruck der jungen Menschen gewesen ist, dass die Phänomenologie es ihnen ermöglichte, Philosophie so zu betreiben, dass sie die Schwierigkeiten, die mit den Denkschulen, die bis dahin vorherrschend gewesen waren, dass diese Schwierigkeiten im Grunde überwunden werden konnten, dass man sich nicht nur in Fragen der Erkenntnistheorie und der Frage, wie komme ich überhaupt zur Erkenntnis, verirrte, sondern dass man tatsächlich die Sachen selbst wieder bearbeiten konnte. Für viele junge Leute, für viele Studierende aus der Generation Edith Steins ist die Philosophie im Grunde durch die Phänomenologie Edmund Husserls ist wieder richtig relevant geworden, weil man den Eindruck hatte, dass man jetzt die Frage, wie man die Welt verstehen kann, nicht mehr den Naturwissenschaften überlässt, sondern selbst philosophisch zu eigenen Antworten und Erkenntnissen gelangen kann. Wichtig ist, dass Edith Stein auch nach ihrer Taufe Philosophin geblieben ist. Ihre bedeutendsten Schriften, ihre bedeutendsten auch philosophischen Schriften hat sie nach 1933 verfasst, als sie bereits Ordensfrau gewesen ist. Und auf diese Weise ist sie durch ihr Schrifttum verbunden mit der Taufe zu einer Brückenbauerin geworden zwischen Phänomenologie und der katholisch-scholastischen Philosophie auf der anderen Seite und zu einer Vorreiterin im Zusammendenken von Christentum und Judentum. Edith Stein hat die Erkenntnis erneuert, dass man das Christentum ohne das Judentum gar nicht denken kann. Und zwar weder von seiner Entstehung her, noch in seiner Gegenwart. Theologisch hat Edith Stein damit Erkenntnisse und einen Diskurs vorweggenommen zu ihrer Zeit schon, der kirchlicherseits erst Jahrzehnte später eingeholt worden ist. Was jetzt ganz bemerkenswert ist, hinzugehen auf die Taufe Edith Steins, ist, dass natürlich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und auch im frühen 20. Jahrhundert Säkularität und Pluralität, wie wir sie heute kennen, natürlich an sich noch kein Thema waren. Und dennoch ist Edith Stein in einer Umwelt sozialisiert gewesen, in der der Glaube im Grunde genauso wenig selbstverständlich war, wie er heute in unserer Zeit im 21. Jahrhundert nicht mehr selbstverständlich ist. Das Judentum befand sich zur Zeit Edith Steins in einer völlig anderen Situation als der Katholizismus, und das muss man immer mitbedenken. Im Katholizismus gab es im deutschsprachigen Raum sozial homogene Kontexte vor 100 Jahren. Es gab einen ausgeprägten Milieukatholizismus. Milieukatholizismus bedeutet, dass wenn jemand aus einer katholischen Familie stammte und wenn er in einer traditionell katholischen Ortschaft gewohnt hat, dass die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass er im Grunde sein gesamtes Leben in einem katholisch geprägten Umfeld verbracht hat. Das war die Situation des Katholizismus in Deutschland des frühen 20. Jahrhunderts. Im Judentum war die Situation eine vollkommen andere. Das Judentum befand sich in einer weitgehenden Krise. Die Gründe für diese Krise sind sehr vielfältig. Darauf können wir jetzt nicht näher eingehen, aber sicherlich hängen die Gründe für diese Krise zusammen mit der jahrhundertelangen Diaspora-Situation der Juden in Europa, mit einer anhaltenden Diskriminierung und mit dem daraus resultierenden Streben nach Assimilation an die Mehrheitsgesellschaft. Dieser Gedanke der Assimilation ist also gerade im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert ganz stark gewesen. Das führte dazu, dass viele Juden ihre religiösen Traditionen aufgegeben haben oder sie eben nur äußerlich fortgeführt haben. Und das, was wir sozusagen heute im Rückblick allgemein über das Judentum in Deutschland vielfach sagen können, das findet sich ganz konkret auch in der Familie und im Kontext Edith Steins wieder. So schreibt Edith Stein über ihre Angehörigen mütterlicherseits, die in Oberschlesien wohnten, in Lublinitz, dass dort nur noch eine Tante den Glauben der Eltern bewahrt hatte und für die Erhaltung der Tradition sorgte, während bei den anderen der Zusammenhang mit dem Judentum von der religiösen Grundlage losgelöst war. Sie stand einsam in ihrer anders gearteten Umgebung. Ein anderes Beispiel für die Art und Weise, wie Edith Stein das Judentum erlebt hatte als Jugendliche, als junge Frau. Von ihrer Breslauer Gymnasialzeit berichtet Edith Stein, dass 9 Mädchen in ihrer Klasse jüdisch gewesen waren. Und dann zitiert und dann sagt sie wörtlich, aber keine war streng gläubig erzogen. Weiter berichtet sie, dass ein Mädchen in der Klasse katholisch war, alle anderen evangelisch. Und auch von den evangelischen Schülerinnen hatte sie den Eindruck, dass der Glaube für sie keine besondere Relevanz hatte. Bezeichnet ist vielleicht auch eine Anekdote, die ich an dem Punkt hier noch einfügen kann, dass nämlich Edith Stein berichtet von Edmund Husserls kleinem Sohn Gerhard. Der soll als 6-Jähriger einen Schulfreund gefragt haben, welche Konfession dieser Schulfreund habe. Und dieser habe geantwortet, dass er es nicht wisse. Und daraufhin habe Gerhard gesagt, Zitat, wenn du es nicht weißt, dann bist du sicher ein Jude, Zitat Ende. Diese Erzählung, diese kleine Anekdote, die Edith Stein berichtet, ist insofern charakteristisch, als sie zeigt, in welchem Maß das Judentum zur Zeit Edith Steins auch in ihrem persönlichen Kontext, in ihrem familiären Rahmen, in ihrem sozialen Raum, in dem sie sich bewegt hatte, ganz stark an religiöser Prägekraft verloren hatte. Und das ist natürlich immer mitzudenken, wenn wir heute zurückschauen auf die Frage, wie es kam, dass Edith Stein sich zum Christentum hin orientiert hat. Wenn es jetzt aber keine selbstverständliche Weitergabe gibt des Glaubens von einer Generation zu der anderen Generation, wie das auch im Judentum über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende der Fall gewesen ist, dann muss am Ende jeder Einzelne selbst entscheiden, ob er oder sie ohne Religion oder mit Religion und wenn mit Religion, dann mit welcher Religion durch das Leben gehen möchte. Und genau diese Konstellation, die Edith Stein in ihrem sozialen Kontext erfahren hat, genau diese Konstellation bezeichnet der kanadische Philosoph Charles Taylor, von dem ich hier ein Bild in die Präsentation gestellt habe, bezeichnet Charles Taylor als Säkularität. Für Taylor ist nicht das Schwinden religiöser Bezüge in der Öffentlichkeit Säkularität und auch nicht der Rückgang von Religiosität im Privaten, sondern es geht für Taylor ist das entscheidende Merkmal von Säkularität die freie Optionalität, also die freie Wahl, die sich einem jeden bietet. Jeder ist frei, sich für oder gegen den Glauben zu entscheiden. Und die Entscheidung für den Glauben ist häufig nicht die einfachste der zur Verfügung stehenden Optionen. Das ist die Definition von Säkularität im Sinne Charles Taylors. Und im Lebensumfeld Edith Steins, jedenfalls im universitären Lebensumfeld, war genau diese Realität vor 100 Jahren im Grunde schon gegeben. Wie gesagt, das ist natürlich keinesfalls auf die gesamte Gesellschaft zu übertragen, aber wir müssen schon sehen, dass Edith Stein sich da in quasi einer besonderen Situation befunden hat, die ganz anders war als die der katholischen Bevölkerung zur gleichen Zeit. Edith Stein hat sich also vor 100 Jahren für den Glauben entschieden, und zwar für den katholischen Glauben. Nun ist ihr Weg zum Christentum ja schon sehr häufig beschrieben worden, und ich möchte das jetzt deshalb auch nicht allzu ausführlich tun, will aber doch die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht jedenfalls kurz benennen. Wir wissen alle, Edith Stein hat als Jugendliche ihren jüdischen Glauben aufgegeben. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert, eine ganze Reihe von Jahren, bis sie einen ersten Kontakt mit dem Christentum hatte, der sie auch innerlich berührt hat. Und dieser Kontakt fand nicht in der Kirche statt, sondern 1913 an der Universität im Studium. Edith Stein war von Breslau aus nach Göttingen gewechselt und sie hörte dort Vorlesungen bei Max Scheler. Scheler hat eine relativ bewegte religiöse Biografie und ist eine Reihe von Jahren auch katholisch gewesen, ist dann später wieder aus der Kirche ausgetreten. Aber in der Phase, als Edith Stein mit Scheler Kontakt hatte und bei Scheler Vorlesungen hörte, hat Scheler, wie Edith Stein sagte, Zitat, mit allem Glanz seines Geistes und seiner Sprachgewalt für den Katholizismus geworben. So hat sich also auch Edith Stein im Kontakt mit Scheler und seinem Werben für Religion, seinen intellektuellen Fragen, die Frage gestellt, ob denn der Atheismus, für den sie sich grundsätzlich jedenfalls entschieden hatte, ob der möglicherweise die Folge eines Vorurteils sei, eines rationalistischen Vorurteils. Also nicht die einfachste Wahl, sondern oder nicht die richtige Wahl, sondern vielleicht einfach nur die einfachste Wahl, die aber genauso einem Vorurteil entspringt, wie andere Dinge durch Vorurteile begründet werden können. Edith Stein hat dann nach dieser ersten intellektuellen Begegnung mit dem Glauben in den folgenden Jahren eine Reihe persönlicher Krisen durchlebt, die zum Teil der allgemeinen Not des Ersten Weltkriegs geschuldet waren. Das hat natürlich auch Edith Stein betroffen. Mehrere ihrer Kommilitonen, auch akademische Lehrer Edith Steins, sind im Feld gefallen und ums Leben gekommen. Sie selbst hat, das wissen Sie, in einem Kriegslazarett Dienst getan und dort schwierige Erfahrungen gemacht, die sie nicht einfach reflektieren und einordnen konnte. Zudem sind private Beziehungen unglücklich verlaufen, vor allen Dingen ihre Liebe zu Romana Ingarden. Und in der Überwindung dieser Krisen, die Edith Stein durchgemacht hat, die aus ganz unterschiedlichster Richtung kamen, hat sie mehr und mehr einen Zugang zu Glaube und Religion gefunden, und zwar auch jetzt sowohl intellektuell als auch geistlich. Dabei waren natürlich neben verschiedenen Einzelerfahrungen besonders wichtig die Begegnung mit Menschen, die Edith Stein als Zeugen des Glaubens erlebt und erfahren hat. Und da möchte ich an erster Stelle Adolf Reinach nennen, der im Grunde der erste und wichtigste Schüler Edmund Husserls gewesen ist, als Privatdozent in Göttingen, derjenige war, der sozusagen die jungen Studierenden der Phänomenologie als erster damit in Kontakt gebracht hat und für sie fast der entscheidende Lehrer gewesen ist, fast wichtiger vielleicht noch als Husserl. Adolf Reinach jedenfalls stammte wie Edith Stein aus einer jüdischen Familie, übrigens aus einer Mainzer jüdischen Familie, und wurde 1916, also mitten im Krieg, evangelisch getauft, ist dann bald verstorben auf dem Schlachtfeld in Flandern im November 1917. Und im Anschluss nach seinem Tod war es dann Adolf Reinachs Frau Anne, die für Edith Stein zu einem echten Vorbild im Glauben geworden ist. Das sind also intellektuelle Anfragen, es sind vor allen Dingen aber Begegnungen mit glaubenden Menschen, die Edith Stein zum Christentum, zur Taufe hingeführt haben. Die Begegnung, die erste Begegnung mit den großen Heiligen des Karmel, Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz, fand möglicherweise im Jahr 1918 statt, das lässt sich nicht genau rekonstruieren. Entscheidend ist aber, dass Edith Stein, das wissen Sie, im Sommer 1921 in Bergzabern im Haus der Eheleute Konrad Martius, der Eheleute Konrad, die Autobiografie von Teresa von Avila gelesen hat, das Buch meines Lebens. Sie hatte dieses Werk schon im Mai des Jahres, also im Mai 1921, geschenkt bekommen, eben von Anne und Pauline Reinach. Spätestens mit der Lektüre dieses Buches ist für Edith Stein klar gewesen, dass sie sich katholisch taufen lassen würde, obwohl wichtige ihrer Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter im Glauben evangelisch waren, und zwar fromme evangelische Christen gewesen sind, nicht zuletzt auch Hedwig Konrad Martius, die ja dann später auch ihre Taufpatin geworden ist. Jedenfalls schreibt Edith Stein im Jahr 1933, kurz vor ihrem Eintritt in den Karmel, über diese Zeit vor ihrer Taufe, kurz vor ihrer Taufe: Seit fast 12 Jahren war der Karmel mein Ziel. Seit mir im Sommer 1921 das Leben unserer heiligen Mutter Theresia in die Hände gefallen war und meinem langen Suchen nach dem wahren Glauben ein Ende gemacht hatte. Als ich am Neujahrstage 1922 die heilige Taufe empfing, dachte ich, dass dies nur die Vorbereitung zum Eintritt in den Orden sei. Aber als ich einige Monate später zum ersten Mal nach meiner Taufe meiner lieben Mutter gegenüberstand, wurde mir klar, dass sie den zweiten Schlag, also den Eintritt in einen Orden nach der Konversion zum Katholizismus, dass diesen zweiten Schlag vorläufig nicht gewachsen sei. Ich musste in Geduld warten. Den Schritt zur Taufe ist Edith Stein also gegangen, im Angesicht ihrer Mutter. Den Schritt in den Orden einzutreten, wollte sie aus Rücksicht vor dem Glauben, vor der Frömmigkeit der Mutter nicht gehen. Was wir hier aber sehen können, sehr schön an diesem rückblickenden Zitat Edith Steins, ist, dass die Lektüre der Autobiografie Theresas für Edith Stein tatsächlich entscheidend gewesen ist. Edith Stein hat später selbst eine kleine Theresa-Biografie verfasst und darin schreibt sie, dass die Autobiografie der Theresa für ungezählte Menschen ein Wegweiser geworden ist, und da zählt sie sich zweifellos auch selbst darunter, denn auch für sie selbst ist ja dieses Buch ein Wegweiser geworden. Edith Steins Bitte, die Taufe zu empfangen, war also zu diesem Zeitpunkt kein so ein einfaches Herantasten mehr an den Glauben, sondern sie hat sich offenbar nach dem Vorbild Theresas sehr bewusst zu diesem Entschluss entschieden und auf den Weg einer ganzheitlichen Nachfolge Jesu gemacht. Die Taufe also nicht nur als ein erster Schritt, nicht nur irgendwie äußerlich vollzogen, sondern ganz bewusst aus dieser Berührung, tiefen Beschreibung Theresas in ihrer Autobiografie, dem im Grunde folgend. Auf die Frage, warum es ausgerechnet Theresa ist, die Edith Stein so in Bann gezogen hat, schreibt Ulrich Dopan, der möglicherweise einigen von Ihnen bekannt sein wird: Ein wichtiger Grund ist, dass sie, Edith Stein, in Theresa einer Frau begegnete, die sich gerade in ihrer Vida als ein sehr wahrhaftiger Mensch erweist, ja, zur Wahrheit sogar du sagen kann. Also einerseits die Wahrhaftigkeit der Theresas, also sagen wir mal, das Berührende, Authentische würde man vielleicht auch sagen können, dass man bei der Lektüre der Vida unmittelbar spüren kann. Und dann die Tatsache, dass es hier offenbar um ein Fundament geht, ein Fundament auch des eigenen Fragens nach den Wurzeln und den Gründen unseres Seins, das eben nicht nur philosophisch beantwortet werden kann, sondern dass ein Fundament ist, zu dem man du sagen kann, also ein Fundament im Glauben. Edith Stein hat im Grunde Zeit ihres Lebens die philosophische Frage nach Wahrheit gestellt, nach einem Fundament, das tragfähig ist, zum Verständnis von Leben und Kosmos. Und nun hat sie im Grunde festgestellt und erkannt, dass sozusagen sie eine Antwort auf die Frage nach der Wahrheit finden kann im Glauben an den personalen christlichen Gott. Und dabei übernimmt eben Gott nicht die Rolle einer philosophischen Idee. Auch das wäre denkbar, dass es sozusagen darum geht, dass man im Grunde das Postulat Gottes braucht, um ein philosophisches System quasi abrunden zu können, um es als Denksystem absichern zu können. Das ist nicht der Punkt bei Edith Stein. Sie braucht Gott nicht als philosophische Idee, sondern ganz konkret im christlichen Sinn als Schöpfer und Erhalter der Welt, der verwoben ist mit der Welt und der zugleich ihr personales Gegenüber ist, der spürbar ist und gegenwärtig ist in dieser Welt. Welche Erinnerungen, ganz konkret an den Tag der Taufe und die Zeiten rund um die Taufe, haben wir und finden wir bei Edith Stein? Zum einen spricht sie im Rückblick von ihrer Taufe als der, Zitat, größten Entscheidung ihres Lebens. Nun kann man vermuten, dass diese Einschätzung, die größte Entscheidung meines Lebens, dass diese Einschätzung einen doppelten Hintergrund hat. Einerseits ist die Taufe Edith Steins ja tatsächlich das Ereignis gewesen, das ihr weiteres Leben zutiefst geprägt hat. Und andererseits, und das ist vielleicht auch der betonende Blick auf die Entscheidung, die damit zusammenhing, und andererseits konnte Edith Stein noch nicht absehen, wie es in ihrer Herkunftsfamilie aufgefasst wurde, dass sie Christin geworden ist und sich vom Judentum damit endgültig losgesagt hat. Es war also offenbar in ihrer Familie sehr wohl etwas anderes, ob man sich vom Judentum lossagt oder das Judentum nicht mehr praktizierte oder ob man sich quasi formell davon trennte, indem man katholisch wurde, Christ wurde und damit tatsächlich einen anderen, einen neuen Weg eingeschlagen hat. Dass Edith Steins Mutter die Taufe ihrer Tochter als Schlag aufgefasst hat, das habe ich eben ja schon angedeutet. Und so schnägst schien es auch so, Edith Stein hatte den Eindruck, als würde die Familienbande durch die Taufe tatsächlich zerschnitten werden. Jedenfalls schreibt sie im August 1922, also ein gutes halbes Jahr nach ihrer Taufe und der Firmung, an Roman Ingarden: Ich war jetzt 6 Wochen in Breslau. Meine Mutter hatte seit meinem Übertritt geglaubt, ich wäre in ihrem Haus für alle Zeiten unmöglich. Jetzt habe ich ihr gezeigt, dass es doch geht. Und sie wünscht sehr, mich wieder dauernd bei sich zu haben. Jahre später, nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1936, erinnert sich Edith Stein an eine Begebenheit, die bei diesem Besuch, von dem sie hier auch berichtet, bei diesem 6-wöchigen Besuch in Breslau, sich ereignet hat. Und zwar geht es hier darum, dass ihre Mutter ihr ein Gebetbuch gereicht hat, die Hanna, ein jüdisches Gebetbuch für Frauen und Mädchen. Dazu berichtet sie wie folgt: Als Kind habe ich sie Mama manchmal holen dürfen. Sie ist also die Hanna, dieses Gebetbuch. Als Kind habe ich dieses Gebetbuch Mama manchmal holen dürfen. Und als ich zum ersten Mal nach meiner Taufe mit ihr auf dem Friedhof war, betete sie erst selbst daraus und reichte mir dann aufgeschlagen das Gebet, das Kinder am Grabe ihrer Eltern zu sagen haben. Ohne diese Erinnerung hätte ich vielleicht nicht den Mut gehabt, um dieses Buch zu bitten. Jetzt schlug ich gleich wieder dieses Gebet auf und fand darin denselben Glauben wieder, der uns so selbstverständlich ist und auf den ich mich jetzt stütze. Er ist dem Judentum nicht fremd, nur leider bei den meisten gar nicht lebendig. Wir können uns ganz gut vorstellen, dass diese Situation eine sehr emotionale gewesen ist. Edith Stein beschreibt es ja auch in dieser Weise, das Gebet, das Kinder am Grabe ihrer Eltern zu sagen haben. Das ist also, wenn Auguste Stein, die Mutter Edith Steins, ihr diesen Abschnitt reicht, dann ist natürlich klar, dass das jetzt ein ganz entscheidender Punkt ist. Welche Bedeutung hat deine Taufe, dein neuer Glaube für unsere Familie und das, was ihr, Auguste Stein, persönlich wichtig gewesen ist? Also tatsächlich ein emotionaler Augenblick und Moment, den Edith Stein hier beschreibt. Und hier wird deutlich, dass sie, indem sie Christin wurde, indem sie die Taufe erbeten hat, und wir reden ja hier vom Zeitpunkt nur ein halbes Jahr nach der Taufe, dass sie mit diesem Schritt offenbar keinen Bruch mit dem Judentum in erster Linie vollziehen wollte, dass sie diesen Bruch aber sehr wohl befürchtet hat. Offenbar hatte Edith Stein den Eindruck, dass sie im Christentum etwas fand, das im Judentum ursprünglich gegeben war oder das im Judentum gegeben war, aber verschüttet worden ist und jedenfalls in ihrer Erfahrung des Judentums nicht mehr lebendig und nicht mehr prägend gewesen ist. Vom Tag ihrer Taufe selbst sind uns nur relativ wenige Details überliefert. Edith Stein trug ein schwarzes Kleid, das berichtet sie. Und sie schreibt auch, dass ihr das Taufwasser, so wie es damals noch heute üblich ist, über den Kopf gegossen wurde. Und dass man ihr gleich im Anschluss an die Taufe ein weißes Gewand, einen weißen Mantel umgelegt hat. Und vorher, vor der Taufe, hatte Edith Stein übrigens den taufenden Pfarrerdekan Eugen Breitling gebeten, dass er ihr das Taufrituale leihen würde, also das Buch, in dem sozusagen alle Riten und alle Worte und Gesten der Taufe beschrieben sind, und so dass sie sich also auch mit Hilfe dieses Rituale sehr präzise auf diese Feier vorbereitet hat. Taufpatin Edith Steins ist die schon erwähnte und ja auch im Eintrag in das Taufbuch dort eingetragene evangelische Christin Hedwig Konrad Martius. Das ist durchaus ungewöhnlich, dass eine evangelische Christin die einzige Taufpatin gewesen ist. Zeigt aber auch sozusagen die Weite, mit der Edith Stein auch diesen Schritt tatsächlich gegangen ist. Und Edith Stein hat vom Tag ihrer Taufe an immer ihren Namenstag gefeiert, am Tag der heiligen Teresa von Avila, am 15. Oktober eines jeden Jahres. Wenn man weiterschaut, kann man sagen, dass Edith Stein nicht nur vor ihrer eigenen Taufe mit Personen bekannt gewesen ist, die zum Christentum konvertiert sind, sondern dass sie später selbst immer wieder erwachsene Katechumenen begleitet hat, die Christen werden wollten und die in aller Regel aus dem Judentum kamen, etwa Erna Herrmann, Ruth Kantorowitz, Alice Reis, Bruno Rothschild oder Hedwig Spiegel, um hier einige Namen zu nennen. Umgekehrt schreibt Edith Stein, lässt sich ihren Schriften entnehmen, dass sie es für zutiefst falsch empfunden hat, wenn jemand die Taufe aus bloßen Gründen der Opportunität erbeten hat. Eine Freundin Edith Steins, Suse Mugdan, ist gemeinsam mit ihren Geschwistern von der Mutter evangelisch getauft worden. Also die Mutter hat eine jüdische Familie und die Mutter hat ihre Kinder evangelisch taufen lassen. Zitat, aus einer merkwürdig irrgeleiteten mütterlichen Fürsorge, um ihnen ein besseres Fortkommen zu sichern. Zitat Ende. Eine solche Art von Motivation, die Taufe zu erbitten, das fand Edith Stein sehr schwierig. Das ist natürlich auch sehr naheliegend vor dem Hintergrund, dass sie selbst im Grunde gerade im Blick auf Teresa die Tiefe und Dichte des Christseins quasi in einer Hochform oder Höchstform gesucht hat. Interessant ist auch das Dilemma, dass sich aus der Sicht Edith Steins später für ihre Freundin Suse Mugdan aus der Taufe ergeben hat. Da schreibt sie, seit sie, die Freundin Suse, erwachsen war, hatte sie oft darüber nachgegrübelt, ob sie den Schritt nicht rückgängig machen sollte. Aber wie konnte sie zum Judentum zurückkehren, da es ihr ganz fremd war? Außerdem war sie in der Schule protestantisch erzogen und wenn sie auch nicht positiv gläubig war, so hatte sie doch eine gewisse christliche Prägung mitbekommen und es war ihr manches lieb geworden. Ich möchte in einem nächsten Schritt nachfragen, welche Bedeutung die Taufe und Firmung für Edith Stein gehabt hat. Was bedeutete es für Edith Stein, die Taufe aus innerster Überzeugung, wie wir es eben schon gehört hatten, zu erbitten? Ihrer Schülerin Erna Herrmann wünscht Edith Stein jedenfalls für deren Tauftag, dass sie den vollen Gottesfrieden finden möge und dass sie sich ohne jede menschliche Sicherung ganz in Gottes Hände legen soll, weil daraus eine umso tiefere Geborgenheit folgt. Also den vollen Gottesfrieden finden und sich ganz in Gottes Hände legen, ohne jede Sicherung, um dann eine umso tiefere Geborgenheit zu erkennen. Wir können das ganz gut vorstellen, was sozusagen Edith Stein die Krisen erfahren hat, die intellektuell sehr stark war, die im Grunde am Puls der Zeit gewesen ist, was das Intellektuelle und Denkerische angeht, dass sie sozusagen eine solche Sehnsucht hatte nach einem Gottesfrieden und sozusagen dass sich ganz in die Hände eines Größeren hinein begeben können. Also was sie Erna Herrmann wünscht und rät, das ist sicherlich auch für sie selbst relevant. Eine im eigentlichen Sinne dogmatische Auseinandersetzung, also eine sakramententheologische Auseinandersetzung Edith Steins mit der Taufe finden wir im Grunde nicht. Das sind tatsächlich nur einzelne Fragmente, die sich hier und da finden. Beispielsweise in einer Rezension eines Buches, das der Tübinger Dogmatiker Karl Adam geschrieben hat. Er hat ein Buch über Jesus Christus geschrieben und in dieser Rezension schreibt nun Edith Stein: Für die persönliche Aneignung der Erlösung hat Gott viele Gnadenwege. Aber es gibt einen verordneten Weg, der allein Sicherheit und Frieden verleiht. Das ist die Gnadenmitteilung durch Wort und Sakramente in der Kirche. Das Wort weckt das Heilsverlangen. Die Taufe ist die Wiedergeburt in Christus, das Eingehen in sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung. Also nochmal, es gibt viele Gnadenwege. Das ist also nicht gebunden an die Taufe, Gottes Gnade zu erlangen, aber es gibt einen verordneten Weg, also einen ordentlichen angeratenen Weg, der alleine in der Lage ist, Sicherheit und Frieden zu verleihen, nämlich die Annahme von Wort und Sakrament in der Kirche. Das Wort weckt das Heilsverlangen und in der Taufe ereignet sich dann die Wiedergeburt in Jesus Christus. Hier deutet sich an, wie Edith Stein die Sakramente im Ganzen versteht und zumal das Taufsakrament ganz konkret. Demnach gibt es also, wie gesagt, auch jenseits des Evangeliums, jenseits von Sakrament, jenseits der Kirche einen Weg zu Gott, der Gnade verheißt. Aber eben sozusagen der konkrete, ordentliche Weg, der geht über den Weg der Kirche. Edith Stein schreibt weiter unten in diesem hier zitierten Text, dass der Mensch niemals aufgrund einer rein äußeren, rationalen Argumentation gläubig wird, sondern dass der Mensch nur dann gläubig wird, nur deshalb, weil der Herr ihm begegnet. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt keine Argumente, die man es gibt natürlich immer auch, die Theologie hat immer wieder logische Argumente benannt, die für den Glauben sprechen. Intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Nichtglauben spielt eine große Rolle, aber für Edith Stein ist bei der persönlichen Gläubigkeit entscheidend, dass sozusagen der Herr dem einzelnen Menschen begegnet. Und das, sagt sie, kann auf dreierlei Weise geschehen. Entweder durch das Wort des Evangeliums, zweitens durch das Vorbild von Glaubenszeugen und drittens durch eine, Zitat, geheimnisvolle Macht, die den Menschen zur Begegnung mit Christus im Sakrament hinzieht. Also das Wort des Evangeliums, das Vorbild der Glaubenszeugen und diese geheimnisvolle Macht. Das ist insofern interessant, als Edith Stein beschreibt an verschiedenen Stellen, wie sie in gewisser Weise angezogen war auf dem Weg zur Taufe hin, von Religion, von Glaube, auch von den Zeichen und Ritualen, die sie nicht verstanden hat. Und möglicherweise spielt sie hier an dieser Stelle genau darauf an. Entscheidend jedenfalls ist für Edith Stein im Zugehen auf die Taufe und das Christwerden die Begegnung mit Jesus Christus, also das innere Leben des Menschen. Es gibt ja einen entscheidenden wichtigen, zentralen geistlichen Text Edithsteins, das Gebet der Kirche aus dem Jahr 1936. Und in diesem wichtigen Text präzisiert Edith Stein, dass die Begegnung mit Jesus Christus nicht nur das Ziel im Glauben ist, sondern dass es auch der Weg zum inneren Leben sei. Die Begegnung mit Christus im Gebet, sie mache den Menschen frei und führe ihn zum inneren Leben. Dabei spielt auch der Kreuzestod Jesu, bildlich gesprochen, sein Blut, eine besondere Rolle. So schreibt sie: In der Taufe und im Sakrament der Buße reinigt es uns von Sünde, ist das Blut Jesu. Es öffnet die Augen für das ewige Leben, öffnet die Ohren zum Vernehmen des göttlichen Wortes und die Lippen zum Lobgesang, zum Gebet der Sühne, der Bitte, des Dankes, die alle verschiedenen Formen der Anbetung sind, das heißt der Huldigung des Geschöpfs vor dem Allmächtigen und Allgütigen. Im Sakrament der Firmung bezeichnet und stärkt es den Streit der Christi im freimütigen Bekenntnis. Vor allem aber ist es das Sakrament, in dem Christus selbst gegenwärtig ist, das uns zu Gliedern seines Leibes macht. Mit diesen Worten, mit dieser Beschreibung wird die Taufe und wird die Firmung noch einmal genauer gefasst in ihrer Bedeutung für die Empfängerin oder den Empfänger des Sakramentes. Nämlich die Taufe reinigt von Sünde und sie lässt den getauften Christen das Geheimnis der Gegenwart Gottes erfahren. Der Getaufte ist dann der Empfänger der Botschaft und er antwortet auf diese Botschaft, indem er sein Ja zu Gott sagt, das sich auf verschiedene Weise ausdrücken und realisieren kann, nämlich im Lob, in der Bitte, im Dank, in der Anbetung oder der Sühne. Edith Stein versteht das Sakrament als Zeichen der Stärkung zum freien und eigenständigen Bekenntnis und als Merkmal, gerade die Firmung als Merkmal, das den Christen als Teil des einen Leibes auszeichnet, den die Kirche bildet und dessen Haupt Christus selbst ist. Das Bild der Kirche als Leib Christi, mystischer Leib Christi, Corpus Christi Mysticum, das ist zur Zeit Edith Steins gerade zwischen den beiden Weltkriegen, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkriegen, hoch anerkannt gewesen in der Theologie und in der Kirche und hat im Grunde das lange vorherrschende Bild der Kirche als primär hierarchisch konstituierte Gemeinschaft abgelöst. Also das Bild der Kirche als mystischer Leib Christi, das war ganz wichtig und in der Firmung, da wird sozusagen, das ist das entscheidende sakramentale Prägemal, in dem man in diese Gemeinschaft aufgenommen wird. Edith Stein hat, bevor sie diesen Text, das Gebet der Kirche, geschrieben hat, von dem ich gerade gesprochen habe, hat sie einen Band der deutschen Thomas-Ausgabe rezensiert. Also die Thomas-Ausgabe, die gesamten Werke der Schriften Thomas von Aquins in deutsch-lateinischer Übersetzung. Zur Zeit Edith Steins sind peu à peu diese Bände herausgegeben worden. Und Edith Stein hat ausgerechnet den neu erschienenen Band zur Sakramentenlehre, nämlich zur Taufe und Firmung, auch rezensiert und besprochen. Da geht es Thomas um das Sakrament als Zeichen und als Ursache der Heiligung des Menschen. Also etwas, das für Edith Stein auch ganz wichtig ist. Eben hatte ich gesagt, Christus nicht nur als Ziel, sondern auch als Weg hin zum Inneren, in die eigene Innerlichkeit. Das wird durch die Taufe ermöglicht. Und jetzt eben das Sakrament als Zeichen und Ursache der Heiligung des Menschen. Wobei die Idee der Zeichenhaftigkeit, also sozusagen das erste Prädikat, das hier benannt wurde, die Idee der Zeichenhaftigkeit, die geht eher auf Augustinus zurück, während Thomas die Sache der Ursächlichkeit betont. Das heißt, die Taufe, das Sakrament als ursächlich für die Heiligung bedeutet, sondern es hat eine unmittelbare Wirkung, es verändert etwas, wenn die Taufe gespendet wird. Demnach besteht eine, Zitat, enge und unaufhebbare Verbindung zwischen der Heilstat Christi und den Sakramenten. Denn die Sakramente sind, so schreibt Edith Stein in ihrer Rezension, gleichsam die Adern, die den Gliedern des mystischen Leibes das Heil vermitteln, das die Kirche belebt. Also das ist natürlich noch keine entfaltete Theologie, aber Edith Stein hat viel auch über die Theologie der Taufe gelesen und gearbeitet. Und das sind jetzt jedenfalls einige Punkte, die ich jetzt benannt habe, in denen sie dem nachgeht. Jedenfalls, es geht durchaus darum, dass die Taufe wirkmächtig ist, zugleich aber auch, dass die Taufe nicht der einzige Weg ist, sozusagen die Gnade Gottes irgendwie zu erfahren, sondern das ist natürlich der Freiheit Gottes immer überlassen. Ich möchte jetzt in einem nächsten Schritt, bevor ich gleich zum Abschluss komme, nochmal auf einen Abschnitt schauen, bei dem wir sehr schön auch Edith Steins eigene Taufe und ihr Verhältnis zur Taufe in den Blick nehmen können, nämlich Edith Steins Blick auf die Taufe und Firmung ihrer Schwester Rosa. Zu diesem Ereignis hat Edith Stein ein Gedicht geschrieben, das ich mit Ihnen gern gleich noch kurz anschauen und untersuchen möchte. Edith Steins Schwester Rosa ist 1936 getauft worden, und zwar in der Weihnachtsvigil des Jahres, also am 24. Dezember um 16 Uhr in der St. Elisabeth-Kirche des Caritas-Krankenhauses in Köln-Hohenlind durch den dortigen Seelsorger Prälat Johannes van Acken. In der Nacht darauf, also am 24. September, hat Rosa die Taufe empfangen. In der Nacht darauf, in der Christmette im Kölner Karmel, hat sie zum ersten Mal die Kommunion empfangen. Und ein halbes Jahr später, am 17. Mai 1937, ist sie in Breslau gefirmt worden. Rosa Stein hat sich sehr lange auf diesen Tag vorbereitet. Die konkrete Vorbereitung ist in Breslau erfolgt durch einen dortigen Franziskanerpater, Zephyrin Franz. Und die Umstände dieser Taufe in Köln sind dann sehr ungewöhnlich gewesen. Edith Stein selbst hatte sich 10 Tage zuvor im Kloster bei einem Sturz verletzt, hatte sich die linke Hand und den linken Fuß gebrochen und lag bis zum 23. Dezember im Kölner Dreifaltigkeitskrankenhaus. Von dort aus hat sie sich am 23. verlegen lassen in dieses besagte Elisabeth-Krankenhaus der Caritas und konnte dann dort im Rollstuhl am Taufgottesdienst ihrer Schwester Rosa teilnehmen. Das war für eine klausurierte Ordensfrau, wie es Edith Stein war, schon sehr ungewöhnlich, dass sie sozusagen auswärts einer solchen Feier teilnehmen konnte. Offenbar haben ihre Oberen ihr das gestattet, aber ihr zugleich auch angeraten, da möglichst wenig darüber verlauten zu lassen. Jedenfalls verliert Edith Stein selbst kein Wort über den Ort, an dem die Taufe stattgefunden hat. Sie berichtet also verschiedenen Briefen von der Taufe ihrer Schwester Rosa, aber hält sich, was den Ort angeht, sehr bedeckt. Ungewöhnlich ist außerdem, und darauf möchte ich besonders mit Ihnen schauen, dass Rosa Stein viele Jahre auf diesen Tag ihrer Taufe hat warten müssen. Und zwar auf den Rat ihrer Schwester Edith hin. Edith Stein wollte nicht und hat Rosa entsprechend gebeten und beraten, wollte nicht, dass die Taufe von Rosa Stein zu Lebzeiten der Mutter erfolgen sollte. Und hat sie quasi gebeten, persönlich sozusagen Rücksicht zu nehmen und die Taufe aufzuschieben, ihre eigene Taufe. Und das, obwohl beispielsweise der erwähnte Franziskaner Zephyrin Franz, der hätte gerne einen früheren Termin vorgezogen. Der hätte das also favorisiert, wenn Rosa bald getauft worden wäre. Erst nachdem dann die Mutter von Rosa und Edith verstorben war, am 14. September, hat Rosa Stein mit den konkreten Vorbereitungen für die Taufe begonnen. Wir haben hier also einen Taufaufschub, der insgesamt mehr als 10 Jahre angedauert hat. Und das ist natürlich tatsächlich ein Punkt, den man auch theologisch genauer anschauen kann, denn das ist nicht unerheblich. Edith Stein muss bewusst gewesen sein, dass sie ihrer Schwester damit ein Opfer abverlangt hat. Aber offenbar hatte sie keine Sorge, dass sozusagen dieses Opfer ihrer Schwester geistlich zum Nachteil oder zum Unheil gereichen würde. Sie hatte also offenbar keine Sorge gehabt, dass die äußere Zugehörigkeit zur Kirche zwingend notwendig sei, dass dieser Schritt gegangen werden müsse, sondern im Abwägen um das Gut, die Taufe sofort zu erlangen und das Gut der Sorge und die Rücksichtnahme auf die Mutter, hat Edith Stein und auch Rosa sich entschieden, sozusagen der Rücksichtnahme der Mutter gegenüber den Vorzug gegeben. Indem Edith Stein sozusagen diesen Taufaufschüpfer adäquat hält, deutet sich schon an, was sie auch andernorts schreibt, dass nämlich die Zugehörigkeit zum mystischen Leib Christi, der die Kirche bildet, nicht ausschließlich sakramental zustande kommt und schon gar nicht formal durch einen bloß äußeren Akt, sondern dass das ein geistlicher Akt ist, ein geistlicher Weg. Ein geistlicher Weg, von dem sie überzeugt war, dass ihre Schwester Rosa diesen Weg tatsächlich schon längst beschritten hat. Letztlich, so Edith Stein, umfasst der mystische Leib Christi nicht nur die Gemeinschaft der Kirche, sondern das ganze Menschengeschlecht. Das ist im Grunde ihre eschatologische Hoffnung, dass alle gerettet werden, weil das ganze Menschengeschlecht am Ende sogar der ganze Kosmos im Grunde Teil des mystischen Leibes Christi ist. Edith Stein hat ein knappes Jahr, nachdem die Taufe Rosas dann doch erfolgt ist, nämlich am Nikolaustag 1937 ein Gedicht verfasst, das sie für ihre Schwester Rosa geschrieben hat und in dem sie an die Taufe erinnert. Dieses Gedicht möchte ich zunächst kurz mit Ihnen lesen. Mein Herr und Gott, du hast mich einen langen, dunklen Weg geführt, steinig und hart. Oft wollten meine Kräfte mir versagen. Fast hofft ich nimmer, jedes Licht zu sehen. Doch als im tiefsten Schmerz mein Herz erstarrte, da ging ein klarer, milder Stern mir auf. Er führte mich getreu. Ich folgte ihm, zagend erst, dann immer sicherer. So stand ich endlich an dem Tor der Kirche. Es tat sich auf, ich bat um Einlass. Aus deines Priesters Mund grüßt mich dein Segenswort. Im Inneren reiht sich Stern auf Stern. Rote Blütensterne weisen mir den Weg zu dir. Sie harren dein zur heiligen Nacht. Doch deine Güte lässt sie mir leuchten auf dem Weg zu dir. Sie führen mich voran. Das Geheimnis, das ich im Herzen tief verbergen musste, nun darf ich laut es künden. Ich glaube, ich bekenne. Der Priester geleitet mich die Stufen zum Altar hinauf. Ich neige die Stirn. Das heilige Wasser fließt mir übers Haupt. Ist es möglich, Herr, dass einer neu geboren wird, der schon des Lebens Mitte überschritten? Du hast es gesagt und mir ward's Wirklichkeit. Eines langen Lebens Last an Schuld und Leiden fiel von mir. Aufrecht empfange ich den weißen Mantel, den sie mir um die Schultern legen, der Reinheit lichtes Bild. Ich trage in meiner Hand die Kerze. Ihre Flamme kündet, dass in mir dein heiliges Leben glüht. Mein Herz ist nun zur Krippe worden, die deiner harrt. Nicht lange. Maria, deine und auch meine Mutter, hat ihren Namen mir gegeben. Um Mitternacht legt sie ihr neugeborenes Kind mir in das Herz. O keines Menschen Herz vermag's zu fassen, was denen du bereitet, die dich lieben. Nun hab ich dich und lass dich nimmermehr, wo immer meines Lebens Straße geht, bist du bei mir. Nichts kann von deiner Liebe je mich scheiden. Dieses Gedicht, beginnt mit den Worten mein Herr und mein Gott. Wir kennen diese Worte. Es sind Worte, die dem Johannesevangelium zufolge sind es Worte des Apostels Thomas, die er in dem Augenblick spricht, als er dem Auferstandenen begegnet und als er begreift, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, dass Jesus am Kreuz den Tod besiegt hat. Mit diesen Worten aus dem Johannesevangelium, mein Herr und Gott, beginnt dieses Gedicht zur Taufe Rosa Steins, das Edith Stein verfasst hat. Und damit und in der fortwährenden weiteren Ansprache an ein Du wird klar, dass wir es hier mit einem Gebet zu tun haben. Also ein Gebet, dieses Gedicht ist ein Gebet. Diese Anrede an das Du, kann man sich erinnern, vielleicht sozusagen an das, was ich eben gesagt hatte, von Ulrich Dupan, sozusagen, dass Edith Stein in der Taufe eine Wahrheit gefunden hat, zu der sie Du sagen kann. Hier spiegelt sich das ganz unmittelbar wieder. In den Zeilen 2 bis 7 ist die Rede von dem langen, dunklen Weg, steinig und hart, den Rosa Stein gegangen ist. Das ist die Anspielung auf diese kräftezehrenden Jahre des Taufaufschubs. Und zugleich der Zeile 6, wo die Rede ist von diesem tiefsten Schmerz, in dem mein Herz erstarrte, zugleich der Hinweis auf dieses Paradoxon, dass im Augenblick des tiefsten Schmerzes, nämlich als die Mutter verstorben ist, zugleich sozusagen der konkrete Weg zur Taufe eröffnet werden konnte. Dieses Paradox, auf das spielt Edith Stein hier auch an. Dann ist die Rede von dem Stern, Zeile 7, ein klarer, milder Stern ging mir auf. Da ist Stern dem Rosa der Trauer wegen zunächst nur zögernd folgt. Diese Rede von dem Stern, die ist analog zu sehen schon zum Stern von Bethlehem natürlich, der die Katechumena Rosa Stein in diesem Jahr der Taufe 1936 bis zur Heiligen Nacht sozusagen an die Krippe geführt hat, an der dann unmittelbar ihre sakramentale Aufnahme in die Gemeinschaft der Kirche begonnen hat, so wie das hier quasi in Zeilen 7 bis 10 auch angedeutet wird. In den weiteren Zeilen 10 bis 24 nimmt das Gebet dann ganz konkret den Tag der Taufe von Rosa in den Blick, vom Öffnen der Kirchentore über den Hinweis auf die roten Weihnachtssterne, also diese Blumen, die man heute auch noch hat, die hat man damals schon die Kirchen geschmückt, bis hin zum Ruf, ich glaube, ich bekenne, der dem Warten auf die Taufe und dem langen Verschweigen einer Sehnsucht, der Sehnsucht Rosasteins, getauft zu werden, dann ein Ende macht. Weiter beschreibt Edith Stein die Taufe ihrer Schwester als eine Wiedergeburt in den Zeilen 25 bis 27. Ist es möglich, Herr, dass einer neu geboren wird, der schon des Lebens Mitte überschritten? Du hast gesagt, und mir war es Wirklichkeit. Rosa Stein war zum Zeitpunkt ihrer Taufe bereits 53 Jahre alt. Und dieser Neugetauften, die wiedergeboren wird in ihrer Taufe, der fällt eine Last von der Schulter. Die wird in der Taufe von Schuld und Leid befreit, wie wir es in Zeile 28 und 29 lesen können. Ganz schön dann auch, wie Edith Stein die äußeren Zeichen der Taufe ins Wort bringt, den weißen Mantel, die brennende Kerze und wie das dann alles mündet in das Bild des Sterns, in das Bild des Stehens an der Krippe mit dem neugeborenen Kind in den Zeilen 36 bis 42. Und dann abschließend, und damit kommt Edith Stein im Grunde zum Kern, zur zentralen Deutung des Taufgeschehens, abschließend betont sie noch einmal, dass das Taufgeschehen, das Sakrament, alles Verstehen übersteigt. Und Zeile 43, wo keines Menschenherz vermag. Sondern, dass sozusagen, wir können es nicht verstehen, wir können es nicht begreifen, was Taufe bedeutet. Und dennoch verbleibt die Taufe, das, was sich da ereignet, nicht einfach im Luminosen, irgendwie im Fernen, im Nebulösen vielleicht auch. Es ist nicht das Heilige, das ganz fern ist, sondern es konkretisiert sich in der Liebe und in dem Vertrauen der Neugetauften hin zum göttlichen Du hin, auf dieses göttliche Du, auf dieses ganze Gebet hin, ja, ausgerichtet ist. Ich denke, dass dieses Gebet tatsächlich einen guten Einblick uns gewährt in das Verständnis, das Edith Stein selbst hat von Taufe und Sakrament und auch in das Verständnis, wie sie selbst ihre eigene Taufe verstanden hat. Dieses Gebet setzt die Taufe von Rosa Stein in Beziehung mit ihrer persönlichen Geschichte und bettet es ein in die Familiengeschichte und deutet dieses Geschehen geistlich aus. Abschließend wäre jetzt noch zu klären, das möchte ich mit Ihnen abschließend tun, ganz kurz, ob es bei Edith Stein so etwas gibt wie ein zentrales geistliches Bild, das für das Taufsakrament spricht. Und da hilft uns vielleicht folgender Hinweis weiter. So wie Edith Stein, also ihrer Schwester Rosa, ein Jahr nach deren Taufe dieses Gedicht verfasst hat, hat sie umgekehrt auch ein Jahr nach ihrer Taufe ein Geschenk erhalten, und zwar zum 1. Januar 1923. Also zu diesem Ereignis haben wir heute tatsächlich den 100. Jahrestag, den wir begehen können. Und zwar hat Edith Stein zum 1. Januar 23 von ihrer Freundin und Taufpatin Hedwig Konrad Martius zwei Bände mit lateinischen Hymnen geschenkt bekommen. Und enthalten ist in diesem Band auch der Hymnus in Epiphania Domini des Ambrosius von Mailand aus dem 4. Jahrhundert. Edith Stein hat diesen Hymnus 4 Jahre später zum Fest der Epiphanie, zu dem dieser Hymnus auch gedichtet worden ist, also am 6. Januar 1927, 4 Jahre nach dem Jahrestag ihrer Taufe, übersetzt. Und auf diesen Hymnus möchte ich ganz kurz mit Ihnen schauen. Der entfaltet sich im Grunde in 8 kurzen Strophen das Leben Jesu, und zwar im Sinne des Christus, der sich offenbart. Und da steht an zentraler Stelle das Motiv der Taufe Jesu im Jordan. Das Besondere ist nun, dass sich im Grunde das ganze Leben Jesu aus diesem Motiv der Taufe heraus ableitet und sich alles daraus gibt. Und zwar bemerkenswerterweise nicht nur das, was sich dann im Nachgang zur Taufe ereignete, sondern auch, was sich historisch vorher schon ereignet hatte. Also schon die Geburt Mariens und die Anbetung der Könige im Stall von Bethlehem, die werden im Grunde in Bezug gesetzt zum Taufgeschehen Jesu im Jordan. Und dann bringt der Hymnus im Weiteren ins Wort, dass sich im Grunde von der Taufe her das Leben in seiner Fülle ableiten lässt. Dann werden entsprechende biblische Bilder nochmal stark gemacht, die Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit von Kana oder die Speisung der 5000 etwa. Im Grunde wird hier also gezeigt, dass überall da, wo nach irdischen Maßstäben die Gaben zur Neige gehen, Dinge zu Ende gehen und sozusagen die Fülle eben nicht erreicht wird, sondern der Mensch an Grenzen gelangt, dass sich überall da dem Glaubenden in Nähe zu Christus als eine Quelle erweist, die immer neuen Überfluss in das Leben hineinbringt. Und ich denke, hier wird tatsächlich deutlich, was die Taufe für Edith Stein bedeutet. Und zugleich, und das ist natürlich auch entscheidend, zugleich ist Edith Stein sich darüber im Klaren, dass das Leben auch Einsamkeit und Hilflosigkeit und die Dunkelheit der Nacht, wie sie sagt, kennt, wo sich natürlich auch auf Johannes vom Kreuz bezieht. Edith Stein hat im Jahr 1941, im September 41, also ein knappes Jahr vor ihrem Tod, Exerzitien bei Johannes Hirschmann gemacht. Und in den Notizen, die sie sich zu diesen Exerzitien gemacht hat, da macht sie genau diesen Punkt stark. Die Nacht des scheinbar ewigen Verlorenseins. Und genau in dieser Nacht verbindet sich für Edith Stein das Vertrauen auf die Liebe Christi mit dem Wissen um das Erlösungshandeln, das von ihm herkommt, das Erlösungshandeln am Kreuz und der Hoffnung, dass sein Blut dem Menschen zum Bad der Erlösung und Taufe werde. Also Edith Stein hat einerseits, das können wir sehr schön sehen, wie gesagt, in diesem Hymnus des Ambrosius von Mailand, die Taufe als Quelle, sozusagen Quelle zu immer neuem Überfluss, zu immer neuer Tiefe, zum Leben in Fülle verstanden. Gleichzeitig aber auch das Kreuz, das Blut Jesu zum Bad der Erlösung und Taufe deklariert, das so verstanden, dass sozusagen in der Stunde der tiefsten Not auch diese Taufe weiter Kraft hat, dann eben in Verbindung mit dem Kreuzesgeschehen. Übrigens hat Edith Stein in denselben Exerzitien im September 1941 notiert, dass für sie die Beschneidung der kleinen Jungs, der männlichen Kinder im Judentum eine Vorwegnahme der Taufe sei. Nur schattenhaft, aber immerhin die Beschneidung als eine Vorwegnahme der Taufe. Denn in diesem Augenblick in der Beschneidung, da verbindet sich, so Edith Stein, der Segen des neuen Namens, des Jungen, des Neugeborenen, mit der Reinigung und Erneuerung auch auf schmerzhafte Art. Damit schließt sich in gewisser Weise ein Kreis, denn Edith Stein hat ihren Tauftag möglicherweise nicht zufällig gewählt, sondern, was wir vermuten, wohl überlegt. Ich hatte eingangs gesagt, dass sie am 1. Januar des Jahres 1922 die Taufe empfangen hat in St. Martin in Bergzabern. Der 1. Januar ist natürlich der Oktavtag von Weihnachten, aber es ist eben auch der Tag, an dem im damals gültigen liturgischen Kalender das Fest der Beschneidung Jesu gefeiert wurde, Circumcisio Domini Nostri Jesu Christi, und damit ein Fest, das also die Beschneidung, diesen jüdischen Ritus für die männlichen Kinder in Verbindung setzt mit dem Taufgeschehen im Christentum, wenn auch schattenhaft vorwegnimmt. Aber diesen Bezug, das können wir vermuten, setzt Edith Stein sehr bewusst auch in der Wahl dieses Tages. Und auch der Tag ihrer Firmung, ein Monat nach der erfolgten Taufe, am 2. Februar, dem Fest der Darstellung des Herrn, lateinisch Presentatio Jesu in Templo, ist wiederum ein Fest, ein christliches Fest, das in Verbindung steht mit der Initiation jüdischer Kinder, der Darstellung der jüdischen Kinder im Tempel im Glauben. Edith Stein hat, so vermuten wir, diese beiden Daten nicht zufällig gewählt, sondern sie macht durch diese beiden Tauf- und Firmdaten deutlich, wie sehr das Christentum im Judentum wurzelt und dass das Christentum ohne das Judentum nicht zu denken ist. Dass die Taufe zugleich auch immer für Neubeginn und für Reinigung steht. Insofern könnte man sagen, ist bei Edith Stein das entscheidende geistliche Bild für die Taufe, das der Erneuerung und der Hinführung zum Leben in Fülle, so wie wir es in dem Hymnus des Ambrosius von Mailand finden, aber unter Anerkennung der Tatsache, dass Leiden und Not ebenfalls zum Menschsein dazugehören und dass es gerade dann der besonderen Stärkung und der Erneuerung bedarf. Gerade dann, wenn der Mensch sozusagen im Leiden steht, in der Not steht, gerade dann bedarf er der Stärkung und Erneuerung, die sozusagen die Taufe und das Kreuz miteinander verbinden. Die Taufe ist für Edith Stein also eine nie versiegende Quelle der Erneuerung, die auch dann Bestand hat, wenn der Mensch in Not gerät, ja, selbst im äußersten Fall, selbst im Fall des Todes, bleibt die Taufe eine nie versiegende Quelle und Hoffnung des Heils. Dankeschön.